Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof, Folge 91, zweiter Versuch.
Richtig, denn heute ist der Technikwurm drinne. Und diesmal nicht nur bei Franzi, sondern auch bei mir. Wir haben eine völlig andere Aufnahmesituation gerade, weil das Tool, mit dem wir das eigentlich aufnehmen, erst einmal mich, dann einmal Franzi rausgeworfen hat und uns dann gesagt hat, ey, der Service steht eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung. Ja. Deswegen jetzt völlig wild hier nur Videokonferenz und jeder nimmt für sich auf und am Ende müssen wir gucken, dass wir das irgendwie zusammenschneiden. Ich glaube, das wird ja irgendwie gruselig oder irgendwie komisch oder total gut und neu. Jetzt am Ende nochmal, machen wir nochmal alles neu auf jeden Fall.
Ja, na, ihr habt ja beim letzten Mal schon gemerkt, da war eine leichte Verschiebung drin am Ende. Das ließ sich leider auch nicht so richtig rausnehmen, von daher haben wir es euch angetan. Es kann also sein, dass das entweder jetzt wieder passiert, aber es ist annehmbar, oder aber es ist wieder passiert, es ist nicht annehmbar und ihr hört das hier nie. Schauen wir mal.
Ja, das kann auch sein. Also vielleicht werdet ihr euch auch die ganze Zeit denken, hä, ist doch alles gut, ist doch alles wie immer. Genauso low quality wie sonst, passt schon. Ich höre das ja, weil die beiden so lustige und sinnvolle Themen haben. Denn genau darum geht's. Wir beantworten uns hier gegenseitig Fragen, die wir selber zu faul sind zu recherchieren. Und heute darf Franzi mir eine Frage beantworten. Und ich habe noch einen kleinen Funfact rausgesucht, der nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat, aber irgendwie, ja, in meinen Augen witzig war. Auf jeden Fall.
Genau. Und dann gibt es noch eine kleine neue Frage als Revanche von mir für Benson.
Diesmal gibt es noch eine neue Frage. Franzi hat sich am Anfang schwer getan, hat gesagt, ich habe gar keine neue Frage. Und dann auf einmal, bam, ich habe was.
Ist es mir eingefallen.
Immer wenn sie das macht, macht mir das Angst.
Tja.
So ein wenig jedenfalls.
Die so ganz spontan und unverhofft kommen, sind ja dann die einen vielleicht wirklich kurz interessieren.
Ha. Ja, die scheppern dann wahrscheinlich wirklich ordentlich. Naja.
Nee, ich glaube, sie ist gut. Ganz nett. Also für dich zumindest interessant auch.
Für mich zumindest interessant auch.
Ja, für das, was du beruflich so machst, könnte das interessant sein.
Oha, na, ich habe immer Angst, mich zu blamieren, weil ich dann immer Bullshit rede. Egal, hat bis jetzt auch ganz gut funktioniert.
Wollte gerade sagen.
Okay, gut. Franzi, willst du dann... Die erste Aufnahme war so völlig anders. Da hat Franzi so generell schon über viele andere Sachen, vielleicht hauen wir das mal als Bonusmaterial aus. Wir haben auch übrigens keine extra Folge zum Wahl-O-Maten gemacht, zur Europawahl. Wollten wir eigentlich machen.
Aber das sagen wir halt einmal und dann ist es raus aus dem Kopf.
Vergessen. Ja. Hätten wir es mal gemacht.
Hätten wir es mal gemacht. Ja.
Hätten wir es mal gemacht, dann hätten wir diese Wahlergebnisse verhindern können.
Ja, wahrscheinlich. Weil ich glaube nicht,
Es lastet alles auf unseren Schultern.
Ich glaube nicht, dass jemand, der uns hört, für das Wahlergebnis verantwortlich ist. Also im negativen Sinne. Hoffe ich. Wenn nicht, könnt ihr jetzt gerne ausschalten.
Das stimmt.
Da sind wir intolerant.
Ja, es wäre besser, wenn ihr jetzt geht.
So, für alle, die da geblieben sind.
Das bringt uns vielleicht schon.
Herzlich willkommen.
Das bringt uns vielleicht schon genau zur letzten Woche, denn es waren Europawahlen. Ich fange einfach mal an. Ich habe zum Beispiel da beim Briefwahllokal wieder geholfen. Ah. Das war ganz witzig. Und war das erste Mal, dass wirklich jemand einfach nicht, also dass zwei Menschen aus diesem Briefwahlteam nicht gekommen sind. Wahnsinn. Ich mache das ja immer so, dass ich dann irgendwie den Schriftführer mache und dann die ganzen Sachen aufschreibe, das protokolliere. Was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass ich eigentlich nur als stellvertretender Schriftführer eingesetzt wurde. Mhm. Dann da, deshalb viel zu früh da war, da muss man nämlich eigentlich eine Stunde früher da sein. Mhm. Und dann kam die Person aber gar nicht.
Ja, alles richtig also, gemacht also.
Und wurde auch nicht, war auch nicht erreichbar. Also von daher alles richtig gemacht und es war auch so gut, dass wir von unserem ja vier Wahlbüros, die in einem Raum zusammen waren, wirklich nur die Hälfte der Wahlbriefe hatten.
Ah, perfekt.
Also wir waren dann mit Auszählen und mit einmal Nachzählen auch wirklich nach Stunde 20.
Wow.
Also waren wir fertig mit dem Zählen und haben unser Ergebnis ausgegeben und dann noch mit Aufräumen und so waren wir dann, keine Ahnung, nach anderthalb Stunden eine Dreiviertelstunde irgendwie fertig. Genau, ja.
Mega.
Also das ging echt ganz gut, war ja diesmal auch nur ein Wahlzettel zum Auszählen.
Das stimmt, das macht es wesentlich leichter.
Ja, was schon wieder witzig war, also ist ja auch wirklich, es wäre ja nicht Berlin, wenn es nicht eine Panne geben würde.
Mhm. Was war diesmal? Diesmal
gab es wieder eine. Ja, diesmal war es so, hat es nur die Briefwahlunterlagen oder die Briefwahlmenschen betroffen. Mhm. Und zwar, du beantragst ja, also deine Briefwahlunterlagen, da werden dir ja ein paar Post zugeschickt. Mhm. Und der Bezirk, in dem wir wohnen, hat sich gedacht, Wir haben ja noch ganz viele von diesen komischen Wahlscheinen oder Stimmzetteln, wo so schräg Muster drauf ist. Hm. Die können wir doch auch einfach rausschicken.
Oh.
Ja. Und hat es gemacht. Und dann haben sich Leute gemeldet und dann haben die natürlich neue Wahlzettel bekommen, aber das haben halt nicht alle gemacht. Hm. Und weil du die ja dann quasi vervielfältigen kannst,
ja,
wurde dann halt, ja, wurden die generell als ungültig erklärt.
Boah.
Ich hatte, also von den 500 Wahlbriefen, die wir hatten,
ja,
wir hatten wirklich exakt 500 Stimmzettel, waren zwei ungültig, einer davon ungültig gemacht und einmal
okay, wegen dem Muster.
Der Musterbrief.
Was dir aber auch total doof ist, natürlich könntest du das vervielfältigen, aber du hast ja dann trotzdem nur eine Wahlbenachrichtigung. Also,
ja, stimmt auch,
selbst
ja,
wenn du das vervielfältigst, was nützt es dir denn? Gar nichts. Weil die sind ja immer nur im Zusammenhang mit der Wahlbenachrichtigung gültig.
Ja, stimmt. Eigentlich auch wieder. Trotzdem ist es irgendwie komisch. Also ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, aber du, ja. Obwohl, du könntest deine Wahlbenachrichtigung
auch kopieren.
Kopieren und dann trotzdem noch ins Urnenwahllokal gehen. Oder?
Das nee, kannst du ja auch so machen. Nee, da bist du ja nicht auf der Liste.
Weil du hast es ja immer. Ja, stimmt. Eigentlich hätte man es zählen können.
Naja, die werden sicherlich einen
Grund gehabt haben. Wenn ihr wisst, warum man es nicht hätte machen können, vielleicht arbeitet ja jemand im Bezirkswahlamt.
Geht dann her mit der Antwort.
Genau, und hab eine Antwort.
Genau.
Ja.
Ja, nee, ansonsten noch was Spannendes oder soll ich?
Ach so, ich bin mit meinen Prüfungen durch für dieses Semester, habe alle geschrieben.
Und?
Waren drei Stück, weiß von zweien, dass ich bestanden habe, weiß noch nicht wie, aber ich weiß, dass ich bestanden habe. Und bei der dritten hat der Prof mal so drüber geguckt, während der letzten paar Minuten, weil ich so 10 Minuten oder 4 Stunden früher für Ende abgegeben habe. Und er sagt dann so, ja, das sieht ganz gut aus.
Ach,
das
ja,
sieht gut aus.
Na, ist doch
das,
schon
das
mal
wird schon. Und dann nehme ich mir, ja, okay. Und jetzt warte ich noch bis Ende der Woche oder spätestens bis Montag, werde ich dann das Ergebnis haben. Also quasi morgen, nachdem diese Folge hier rauskommt, werde ich wohl ein Ergebnis haben. Aber es sieht wohl ganz gut aus. Und dann ist das zweite Semester für mich durch.
Wie viele sind es denn insgesamt eigentlich?
4.
Ah ja.
Also prüfungstechnisch ist vorbei. Ich habe noch Veranstaltungen bis zum Sommer. Ja. Auch inhaltliche jetzt, aber die Prüfungen sind halt so früh wegen entweder Nachschreibung.
Ah, okay, verstehe.
Genau.
Naja, nicht schlecht. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dann zum Erfolg.
Vielen herzlichen Dank. Das war auch wirklich vorherrschend die letzten Wochen.
Ja, das glaube ich.
Und ja, genau. Wie war es bei dir?
Bei mir war es ganz gut. Also ich merke, ich weiß auch warum nicht, meine Nase zieht sich so gerade zu. Vielleicht können wir mir auch gerade beim Krankwerden zuhören. Schauen wir mal. Aber mir ging's gut. Ich hatte in den letzten 2 Wochen tatsächlich Geburtstag und habe den gefeiert mit ganz vielen tollen, lieben Menschen und war im Waldhochseilgarten, was total cool war, in Jungfernheide, wer den eventuell kennt. Ich war vor 2 Wochen oder 3 Wochen schon mal da mit der Arbeit und dachte, ach, das ist vielleicht eine ganz schöne Sache, das würde ich gerne auch nochmal zum Geburtstag machen. Und das mag für andere Menschen nicht so die Herausforderung sein oder das tolle Erlebnis. Aber da gibt's so grüne, die sind dann recht einfach Routen, dann gibt's so blaue, die sind dann ein kleines bisschen anspruchsvoller und dann gibt's so 2 rote. Eine davon muss man quasi klettern, wenn man dann nochmal zu Schwarz weiter will. Aber ich habe mich da schon diesen Weg.
Und Schwarz ist das
Schwerste. Schwarz ist das Schwerste. Da gibt's dann diesen sogenannten Tarzansprung, wo du auf so einer hohen Plattform stehst. Die ist dann, glaube ich, auch bei 11 oder 13 Meter. Dann klingst du dich wirklich einfach nur in so ein herabhängendes Tau ein. Und schwingst mit dem halt einmal los, wie an so einer Zipline, landest dann in einem Netz und musst dich dann quasi an diesem Netz nochmal hochkraxeln, dann oben in dieser quasi Linie, an der du anhängst, dich wieder einhängen, hinter einem Knoten und dich dann Zipline-mäßig wieder weiter bewegen. Also völlig absurd, dass mit meinen mickrigen Muskelchen würde ich das nicht schaffen. Ich fand schon die ersten 3 Hindernisse auf dem Weg in dieser Höhe, das war dann schon echt nochmal was anderes. Und man weiß ja eigentlich, dass man da angeleint ist, aber das macht in dem Moment gar keinen Unterschied. Und habe dann nur auf der roten die kurze Route genommen, aber mich trotzdem überwunden und getraut. Und da war ich noch sehr stolz auf mich.
Es hat dir so weit gefallen, dass du gesagt hast, du gehst dann nochmal hin.
Genau, und deswegen gestern halt dann nochmal so eine kleine Challenge. Aber ich glaube, für den Rest habe ich einfach nur so krasse Puddingarme. Ich bin noch auf 1 hoch und wollte dann irgendwie anfangen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Du musst dir das vorstellen, du bist halt auf so einer Plattform auf dann ungefähr, was werden es gewesen sein, 6-7 Meter und von einem Baum zum nächsten hängen quasi über dir an 2, also Schnüren oder Stahl sein, das geht direkt bis rüber und dann hängt quasi an jedem Stahlseil hängen Schnüre, die dann eben wie an beiden Enden der Schnur oben festgemacht sind. Das ist dann wie so eine kleine Schnurschaukel. Kann man sich vorstellen. Wie so Us auf einer Leine, prinzipiell. Und ne, die gehen halt nicht im Zickzack, sondern du hast eben die Schnur, das eine Ende fängt an und hört quasi auf demselben Stahlseil auf. Mhm. Das heißt, du hast da so ein U, dann hast du das leicht versetzt auf der anderen Seite auch. Das heißt, du musst dich prinzipiell mit dem Fuß in dieses Seil stellen. Das kann natürlich nach links und rechts in alle Richtungen ausschwingen und musst dann mit dem anderen Fuß auf der anderen Seite in dieses Seil und dich dann so Stück für Stück da durchhangen. Denkst du, ich habe es geschafft.
Und das dann immer so Schritt für Schritt links, rechts, quasi nächste Schlaufe. Und wie viele Schlaufen sind das?
Es waren bestimmt so 15, 16, würde ich jetzt mal behaupten. Na, vielleicht nicht so viele, vielleicht waren es 15. Aber ich habe schon mit meinem kleinen Bein, ich bin überhaupt nicht an die andere Schlaufe gekommen und meinte so dann zu der Trainerin, die unten war, ich bin drunter, so, ich bin zu klein. Sie so, naja, das war nicht das Problem. Weil sie hat ja recht, vor mir sind halt irgendwelche Kinder dadurch. Und sie, ja, ich weiß, ich habe keine Muskeln, keine Körperspannung. Mann, es ist Geburtstag. Kannst du das einfach mal nicht so sagen?
Kannst du es nicht verpacken?
Kannst du einfach sagen, ja, manchmal sind die Beine ein bisschen kurz. Mann, ey.
Ja, manchmal muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, naja, auf jeden Fall bin ich dann darunter noch einen anderen Weg hoch. Da habe ich mich dann echt so lang gekämpft, dachte, boah, ich bin wirklich eine schlappe Nudel und jetzt mache ich dann deine, ich habe mich vorgenommen, ich mache jetzt deine Plank-Challenge. So, das ist bei mir passiert.
Stark, ich habe auch überlegt, ob ich ihn nochmal anfange.
Nicht schlecht. Kannst du immer noch so 15 Minuten oder lässt es richtig schnell nach?
Weiß ich nicht, ich habe seitdem immer nur noch mal so 3 und 5 Minuten gemacht. Ich habe noch nie so lange, ich glaube 15 Minuten, weiß ich nicht, vielleicht probiere ich es nachher nochmal aus, aber ich glaube, ich würde es nicht mehr hinkriegen.
Aber jetzt
5 Minuten war letztens schon dolle.
War toll, ja, ist dann wieder Wahnsinn, okay.
Ja, ja, ja. Also es war schon so, dass ich schon irgendwie dachte, oh, es ist ja schon wieder ganz schön lang und dann auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, okay, das ist jetzt noch gar nicht so lange, wie ich das vor einem halben Jahr noch war. Also ich meine, ich habe es seitdem wirklich nicht mehr regelmäßig gemacht und letztes Jahr habe ich ja wirklich täglich.
Wahnsinn. Täglich gemacht. Auf jeden Fall, das ist meine Challenge und ihr könnt mich beim nächsten Mal fragen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal mit Ach und Krach 30 Sekunden geschafft. Wenn wir jetzt in zwei
hast
Wochen
auf... Achso, wie lange willst du das machen jetzt so?
Na, ich will vielleicht auch mal 5 Minuten schaffen. Meinst du, das ist realistisch?
Achso, ich meine jetzt, wie lange du das jetzt probieren willst.
Ach so. Ja, ich will mich schon steigern. Also ich mache jetzt die Challenge, bis ich vielleicht dann 5 Minuten erreiche.
Okay.
Aber wenn ich jetzt...
Dreimal gleiche Zeit und dann
10
Sekunden mehr das nächste Mal oder 5 Sekunden mehr.
Ja, und wenn ich jetzt...
Die Frage, wie hoch willst.
Wenn ich jetzt dann morgen damit anfange. Oder ich fange heute damit an und dann jeden Tag in 2 Wochen. Was denken wir? Wie hoch könnte ich dann schon sein?
Weiß ich nicht. Mach doch heute mal einfach einen Benchmark.
Ja.
Einfach mal wirklich so, bis du wirklich sagst, geht nicht mehr. Mhm. Ich meine, ist jetzt am Abend, man ist auch ein bisschen kraftloser, dann schafft man wahrscheinlich vielleicht eh nicht so viel. Ich habe das immer ganz gerne morgens gemacht tatsächlich.
Ja.
Wo ich ausgeruht war. Mhm. Und dann mach doch heute einfach mal so ein Benchmark und dann, keine Ahnung, dann guckst du mal. Vielleicht überrascht, also ich glaube schon, dass du das dann wirklich mal länger schaffst, als du wahrscheinlich jetzt annimmst aus dem Stand.
Ja, mein insgesamt Lifetime-Best war 1,37, das weiß ich noch.
Ja, aber ist doch okay. Und wenn du heute dann, keine Ahnung, bei 45 Sekunden bist, ist es doch was zum Anfang.
Ja,
da also, schauen wir mal, ob wir da lang. Ist ja ein bisschen weniger als die Hälfte, ist doch okay. Ja. Das kriegst du schon hin. Wichtig ist, den Bauch entspannen, weil dann spannt sich der Rücken mit an und dann, damit du nicht ins Hohlkreuz, damit du keine Rückenprobleme kriegst.
Ja, aber du, der Bauch spannt sich schon von ganz alleine an.
Ja, aber ruhig noch ein bisschen.
Okay, sehr gut.
Auch ein bisschen bewusst ansetzen.
Ach, gut, klar.
Für alle, die mitmachen wollen.
Meister Benson, wir in 2 Wochen ist Stichtag, da gucken wir.
Stimmt, in 2 Wochen ist ja dann schon, können wir zur nächsten Aufnahme, können wir dann sagen?
Können wir mal sagen, immer ja. Wie hat sich das jetzt, wie sich das so Stück für Stück dann steigert? Ich halte euch auf dem Laufenden, vielleicht wird das dann einfach unser neuer Podcast. Wie lange kann Franzi jetzt planken? So, aber bevor wir uns hier komplett in Dusseligkeiten verlieren, wir sind ja schon wieder ein paar Minuten.
Wir sind schon wieder bei einer Viertelstunde. Ja, lass
was
uns noch kurz
du?
Fragen. Franzi, was für ein Podcast-Getränk hast du? Ich habe gesehen, du hast da Wasser mit irgendwelchen Früchten drin.
Ja, also ich bin ja richtig cheapo heute. Dachte mir, Mist, ich habe schon wieder gar nichts. Ich habe jetzt mir ein Leitungswasser gemacht und dachte ich, nee, also dieses Podcast-Getränk und ich komme schon wieder mit Leitungswasser. Also bin ich kurz an meinem Gefrierer, den ich jetzt ein bisschen leer esse gerade, damit sich mal die Sachen aufbrauchen. Und habe noch so eine komplett verschlossene Tüte Mangostückchen gefunden. Habe die aufgemacht. Ja. Innen drin natürlich völlig der Gefrierbrand. Aber egal, sie geben ein bisschen Geschmack ab. Also habe ich quasi Wasser mit zu alten Mangostückchen. Prost. Und du so?
Ich musste kurz, es war total komisch, durch diese neue Aufnahmesituation wird der Standby-Modus meines Laptops nicht quasi geblockt und ich mein Laptop ist gerade sich kurz gerade gesperrt und ich war gerade auf dem Sperrbildschirm und musste kurz mal das Passwort wieder eingeben, damit ich überhaupt bin. Also heute ist echt.
Ich habe gesehen, es ist dunkel geworden bei dir, ja.
Ja, und ich hab auch die Zeit für das Podcast getankt, für die Kapitelmarke nicht aufgeschrieben. Ja. Das muss ich alles nachher hören. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich, glaube ich, schon mal. Es ist ein Biopilz und ich hatte das definitiv schon mal, weil ich bin der Meinung, es kommt aus Stralsund. Lass mich kurz gucken. Steht nicht drauf.
Ah, doch, das hatte ich auch schon mal.
Bio. Das hatte ich schon mal und ich glaube, oder ich hatte das Alkoholfreie von denen schon mal und ich glaube, es war sogar nicht so schlecht.
Mhm. Und das?
Auf jeden Fall, das ist okay. Ist ein Bier aus grünen Flaschen halt, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, ich weiß nicht, ich guck nachher mal in die App, ob ich es schon mal hatte. Oder gucke ich nachher und dann, wie ich es da bewertet habe. Aber es ist okay. Mhm, es benetzt die Lippen, es wird mich vom Husten abhalten, von daher. Aber ich muss ja gar nicht so viel erklären, denn du musst mir heute erklären.
Na, was muss ich dir erklären heute?
Ja, wie es sich denn, also ich weiß nicht mehr, wie ich es genau formuliert habe, aber nicht, wie es sich anfühlt, aber was es mit dem Chronic Fatigue Syndrome, das andere Wort habe ich mir nicht gemerkt.
Das klären wir gleich nochmal.
Ja, auf sich hat. Mhm. Ich dachte ja tatsächlich, das ist so ein Ding, was tatsächlich nur bei Covid kommt, aber das habe ich irgendwie schon mal jetzt rausgefunden, weil es letztens auch in irgendeinem anderen Podcast an mir vorbeigeflogen ist, oder bei irgendeiner Werbung, dass es ja schon länger ist und dass es ja auch durch andere Krankheiten ausgelöst werden kann. Und das ist eigentlich nur, also für diese neue Covid, also für das neue Covid, halt nur als, ja, auch Folge.
Mhm. Gelten kann, genau.
Diagnostiziert werden kann oder auftritt. Und ja. Ich wollte mal wissen, was ist, also wie entsteht das eigentlich und keine Ahnung, was sind vielleicht so die anderen Krankheiten, die das auslösen könnten. Mhm. Also, genau. Ja, genau. Und jetzt, Franzi?
Let's talk about it.
Let's talk about it.
Ja.
Und, ich bin ganz gespannt.
Sehr gut. Also, Benson, wollte ja wissen, was hat es damit auf sich mit dem Chronic Fatigue Syndrom, im Deutschen auch chronisches Erschöpfungssyndrom oder, und jetzt das tolle Fachwort oder ein Fachwort dafür auch, die myalgische Enzephalomyelitis.
Ja, das war ME.
ME-CFS genau. Ist es, genau. Oder? ME-CFS ist oft so eine Abkürzung dafür. Und ich glaube, das trifft es am Anfang ganz gut, diese Beschreibung. Es ist eine schwerwiegende, komplexe und vor allem chronische Erkrankung. Und Betroffene leiden an überwältigender Müdigkeit, die eben zum Beispiel nicht durch Schlaf oder Ruhe gelindert werden kann. Und diese Erschöpfung kann durch körperliche oder aber auch geistige Anstrengung verschlimmert werden und bleibt für mindestens 6 Monate bestehen. Also 6 Monate ist ja oft in der Definition von Krankheiten der Sprung zur chronischen Erkrankung dann.
Ach so, das heißt nicht, sie bleibt für 6 Monate bestehen und ist dann weg, sondern ab dann spricht man vom chronischen Fatigue-Syndrom.
Genau, das bleibt das. Wenn du das eben hast, dann hattest du es mindestens 6 Monate schon, dass die ersten Symptome aufgetreten sind. Es kann eben auch sein, dass es wieder weggeht, sich lindert, aber in den meisten Fällen bleibt es tatsächlich was, sag ich mal, das Leistungsspektrum ein Leben lang mit Pech einschränken kann.
Okay. Ja, genau. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man ständig müde ist.
Ja, genau. Und das ist oft, komme ich später nochmal dazu, mit welchen anderen Erkrankungen man das eventuell eben auch verwechseln kann. Weshalb es auch wahnsinnig schwierig ist, das überhaupt zu diagnostizieren. Genau, Hauptsymptome, da können wir später noch vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen, sind schon, wie gesagt, diese extreme Müdigkeit. Und die ist eben nicht das Ergebnis von übermäßiger Aktivität oder dass man sich irgendwie ausgelaugt hat, dass man das quasi objektiv gesehen, sage ich mal, eine große Anstrengung für Körper oder Kopf geherrscht hat, sondern es ist einfach eine völlige Müdigkeit, die erstmal so ursprungslos scheint und sich, wie gesagt, durch Schlafen überhaupt nicht bessert. Dann kann es eben sein, dass sie sich, wie gesagt, nach Anstrengung verschlimmert, was dann wiederum auch länger als 24 Stunden sogar andauern kann. Das ist ein sehr zentrales Merkmal davon. Wiederum auch Schlafstörungen sind ein Symptom. Haben wir schon gerade gehört, dass der Schlaf nicht erholsam ist, dass man ständig aufwacht oder dass man Schwierigkeiten hat, einzuschlafen, wenn man natürlich dann ständig müde ist und nicht gut schläft und sich nicht regeneriert, das hatten wir auch schon mal, ne, beim Thema Schlaf, dass es dann auch eben zu kognitiven Beeinträchtigungen, dem sogenannten Brain Fog, der Gehirnnebel, führen kann. Und ja, dass natürlich das auch körperlich zu Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen oder anderen körperlichen Schmerzen kommen kann, die erstmal keine sichtbaren Entzündungen haben. Also dass man jetzt zum Beispiel, ja, wie gesagt, sich körperlich verausgabt hätte oder dass man ein Fieber hätte. Genau, Halsschmerzen, empfindliche Lymphknoten, Schwindelübelkeit oder auch Temperaturregulationsprobleme können dazugehören. Genau, was sehr, sehr schwierig ist, ist, dass diese Krankheit sehr komplex ist und sehr vielschichtig. Wir haben es ja schon gerade gehört, ne, das ist wirklich, man nennt es im Medizinischen eine multisystemische Erkrankung, kann eben wirklich dein Immunsystem angreifen, kann dich neurologisch beeinträchtigen oder eben auch das kardiovaskuläre System schwächen. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, das Ganze zu diagnostizieren, weil es tatsächlich keine spezifischen sogenannten Biomarker gibt. Das heißt, du kannst nicht Blut abnehmen.
Also, du kannst dein Blut nicht testen oder sonst irgendwie in irgendwelchen Körperflüssigkeiten, dann zu sehen, keine Ahnung, der Wert ist erhöht, deswegen ist das und das oder der Wert ist zu niedrig. Also
genau.
Ach krass.
Ja, also du kannst wirklich, sonst hast du ja bei Entzündungen, bei Fieber, bei einer Viruserkrankung, bei Bakterien, kannst du Abstriche machen, Blut abnehmen oder wenn halt was gebrochen ist, du siehst auf einem Röntgenbild, dass was nicht in Ordnung ist. Das geht halt hier nicht. Und eins der eben wirklich speziellen Marker, die als Leitsymptom zur Diagnostik herangezogen werden, ist das sogenannte PEM. Das PEM eben das postexertional oder die postexertional-Malaise, eben die Verschlechterung von Symptomen nach physischer oder mentaler Anstrengung.
Ja, okay.
Und das kann, und das Schlimme ist ja, glaube ich, auch dabei, dass das Betroffene wiederum total unvorbereitet natürlich trifft. Ne? Also du weißt halt nie, das, was ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel.
Haut mich das jetzt komplett um oder war das noch im Rahmen meiner Kraft, die ich habe?
Und
kann es dann auch sein, dass dieselbe Tätigkeit tatsächlich auch unterschiedlich wirkt? Also dass ich jetzt sage, gestern ging's noch und heute bin ich aber total platt davon.
Genau, auf jeden Fall.
Obwohl das ich ist was halt ähnliches überhaupt nicht ähnlich Anstrengendes gemacht habe.
Genau, das ist mitunter, ich glaube, nicht immer vorhersehbar, vor allem wenn du natürlich zum Beispiel echt eine Zeit lang eine kleine Besserung hast und denkst, ah, jetzt geht es wieder. Und das heißt, es kann nächsten Tag schon wieder komplett anders aussehen. Ne? Und ich habe auch oder kenne ein, zwei Menschen, die das auch haben und hat auch mit einer Person letztes Jahr ein Projekt durchführen wollen. Und das hat mir total wehgetan, weil die Person total engagiert war und richtig Lust hatte, das zu machen. Und einfach in den Momenten dann, wo es quasi dann drauf ankam, auch da zu sein, vor Ort zu sein und das durchzuziehen, die Person einfach nicht da sein konnte, weil sie zu Hause völlig erschlagen im Bett lag und halt gar nichts mehr ging, ne? Also mit riesen Kopfschmerzen, mit nicht hochkommen, also sich überhaupt nicht auch um sich selbst kümmern können. Und das ist ja, glaube ich, dieses Problem, dass dann in dem Moment der Stress davor, das eventuell am nächsten Tag nicht wuppen zu können oder nicht gesund zu sein, wiederum ja auch diesen Schub auslösen kann.
Und es ist dann aber, das ist eine rein körperliche Sache, oder? Also sprich, ich stelle mir so vor, dass die Person halt, keine Ahnung, kopflich, also klar, Kopfschmerzen, hast du halt auch keinen Bock, irgendwas zu machen, aber eigentlich so sagt, ich bin eigentlich so gedanklich fit, auch so kognitiv fit, aber mein Körper sagt halt einfach.
Nee, das ist tatsächlich beides. Also du
oder
kannst
ist es
auch,
dann alles, ist dann.
Du kannst auch, also ich denke, es, jetzt, ne, habe ich jetzt nicht mit so vielen Betroffenen gesprochen. Ich glaube, es geht halt immer mit diesen körperlichen Symptomen der absoluten Müdigkeit einher, die sich dann verschlimmern kann durch bestimmte Auslöser, kognitiv eben wie auch körperliche Anstrengung, aber auch gleichzeitig eben dieses Brain Fog, was wir hatten, dass einfach wirklich man sich nicht konzentrieren kann. Dass man also nicht nur körperlich ausgeschaltet ist, sondern seine Gedanken nicht strukturieren kann, nicht auf irgendwas fokussieren kann, was ja dann dazu führt, dass man als betroffene Person ja tatsächlich nicht nur irgendwie müde ist oder gerade ein Problem hat, aufzustehen, sondern eventuell sogar solche Schmerzen körperlich, dass es einfach ja auch schwer fällt, sich an dem Tag eventuell alleine zu versorgen. Ne? So irgendwie dann auf die Toilette zu gehen mitunter, sich was zu essen zu machen, weil ja alles einfach zu viel ist, alles ist überfordernd, alles tut weh. Und wenn man dann noch nicht mal so richtig darüber nachdenken kann, was man jetzt eventuell tun müsste, wenn man so fertig ist, dann ist es natürlich echt ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und eine sehr, sehr einschneidende Erkrankung.
Ja, das glaube ich gern.
Und die natürlich auch, und das muss man ja sagen, ne? Also das sind ja dann nicht nur in diesen Momenten Symptome, die sich verschlimmern, weil es ist, glaube ich, nicht so, dass es zwischendrin dann auch mal ein Tag wieder komplett gut ist, als wäre nie was gewesen. Da ist ständig so eine unterliegende Erschöpfung einfach dabei, sondern dass es natürlich ja dauerhaft auch zu sozialer Isolation führt. Ne? Wenn du eine Person bist, die immer absagt oder super oft absagen muss, weil es ihr nicht gut geht, die dann auch vielleicht niemanden zu Hause empfangen kann. Du bist beruflich ja völlig eingeschränkt, weil du ja nie sagen kannst, kann ich das jetzt machen? Tut mir das gut? Löst das irgendwas aus? Und natürlich.
Kann ich das irgendwie auch planen? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich an dem Tag fit bin? Genau. Also es kann halt sein, aber.
Ja, so, ne?
Also ich meine, es macht ja dann auch mit dir selber was sauer, Sachen absagen zu müssen.
Ja, natürlich, total. Und dann eben resultieren daraus ja eben nicht nur diese körperlichen Belastungen, sondern ja auch wahnsinnig krasse psychische Belastungen, ne? Zu merken, so, ich kann das nicht mehr, das geht nicht mehr, ich bin nicht mehr zuverlässig. Ich selbst kann mich ja gar nicht auf mich verlassen, ne? Ich habe überhaupt keinen Bezug mehr dazu, zu meinem Körper, was geht jetzt und was geht nicht. So.
Ja.
Und dann irgendwann kommt man ja vielleicht auch in so eine Vermeidungshaltung, dass man sich denkt, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich sitze nur noch zu Hause und versuche einfach alles zu vermeiden. Das ist ja auch kein, ne? Kein schönes Herangehen, genau. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, du sagtest es nicht in dieser Einleitung, sondern in unserer vorherigen Einleitung. Ich weiß es nicht mehr genau. Das,
die irgendwo in den Weiten des Internets verschwunden ist, im grauen Nebel der Datensuppe.
Genau, dass du das ja vor allem im Zusammenhang mit Long-Covid, dass es jetzt nochmal aufgetaucht ist und du dann aber gehört hast, dass es natürlich viel, viel länger schon.
Der jetzt hier gesagt.
Also der gesagt, sehr gut. Dass das aber auch schon früher gab und tatsächlich, nur mal kurz zur Einordnung, schon tatsächlich bereits im 19. Jahrhundert gab es Beschreibungen von diesen Zuständen, die als Neurasthenia bezeichnet wurden. Und es stand für die nervöse Erschöpfung und wurde häufig bei Menschen diagnostiziert, die an chronischer Müdigkeit und im allgemeinen Gefühl von Schwäche litten. Und in den 50ern gab es dann tatsächlich die erste spezifischere Beschreibung und der Begriff myalgische Enzephalomyelitis wurde zum ersten Mal verwendet in London, genau.
Mhm.
Und das quasi auf oder nach dem Ausbruch, nennt man es, im Royal Free Hospital. Und dieser Ausbruch betraf eine große Anzahl von KrankenhausmitarbeiterInnen, die über schwere Müdigkeit, Muskelschmerzen und neurologische Symptome klagten. Und der Begriff dann myalgische Enzephalomyelitis reflektiert die vermutete entzündliche Natur der Krankheit, wobei Myalgie auf Muskelschmerzen und Enzephalomyelitis auf eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks hinweist. Genau. Und in den 80ern wurde das zum ersten Mal dann formell anerkannt und der Begriff Chronic Fatigue Syndrome wurde populär und kommt hinzu. Tatsächlich auch nochmal nach einer Serie von sogenannten Ausbrüchen in den USA. Und einer der bekanntesten ereignet sich dort in der Stadt Incline Village am Lake Tahoe in Nevada, wo zahlreiche Menschen über Symptome berichteten, die eben dieser Royal Free Epidemie ähnelten. Und deshalb gab es da nochmal verstärktes Interesse und Untersuchungen. 88 hat dann das Center for Disease Control and Prevention, also die CDC, hat man vielleicht schon mal gehört, eben die.
Also irgendwelchen Serien wie zum Beispiel, keine Ahnung, Walking Dead, glaube
ich. Ja, oder jetzt auch tatsächlich in der Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Sind es ja die, die da in Amerika quasi.
Ja, es haben doch alle schon wieder verdrängt.
Genau, und die haben damals eben die ersten offiziellen oder formellen Diagnosekriterien für die CFS oder Chronic Fatigue Syndrome rausgegeben. Genau.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass tatsächlich schon 69 das Ganze wohl auch im ICD-10 aufgenommen wurde.
Hm. Genau. Also ICD-10 ist der
das International Classification of Diseases. Genau.
Ja, genau.
Classification.
Haben wir ja auch hier schon ein paar Mal
genau.
mit anderen Krankheiten, mit denen wir uns beschäftigt haben.
Genau. Tatsächlich ist es aber so, dass obwohl das anerkannt ist, da kommen wir gleich nochmal zu, die genaue Ursache der Erkrankung bis heute unbekannt ist.
Krass.
Also wieder mal etwas, was es noch rauszufinden gibt. Und das ist da interessant, weil, jetzt kommen wir mal zur Prävalenz tatsächlich, also wie häufig oder wie verbreitet ist die Krankheit eigentlich? Das variiert weltweit natürlich so ein bisschen, aber schätzungsweise sind 0,2 bis 0,4% der Weltbevölkerung betroffen.
Okay, jetzt müssen wir nochmal ausreden. Wir sind bei knapp 8, wir sind bei 7,9, glaube ich, knapp 8 Milliarden.
Mhm.
Was hast du jetzt gesagt? 0, was? Wie viel Prozent? 0,8?
0,2 bis 0,4.
0,2 bis 0,4. Also 8 Milliarden.
Ein tolles Umsatz.
Oh Gott. Ja, genau, jetzt habe ich mir was eingebrochen. Also bei, warte mal, 1% sind dann.
Da rechnet der Mathelehrer noch selbst.
Millionen. Dann sind wir bei 0,1, sind wir bei 8 Millionen und bei 0,2 wären wir dann bei 16 Millionen. 16 Millionen Menschen. Kommt das hin? Rechnest du nach?
Ich habe gerade mal gerechnet.
Guckst du irgendwas anderes?
Nee, ich gucke gerade aufs Handy, ich rechne mal nach. Das sind 0,2. Ja, das passt doch. Ja.
16 Millionen. Also ja. Mehr als viermal Berlin.
Mehr als viermal Berlin.
Fast fünfmal Berlin. Ich glaube, Berlin ist bei 3,5 oder so.
3, nee, warte, es sind 160 Millionen.
160 Millionen?
Ja. 160 Millionen, nicht nur 16.
Ach stimmt, es sind ja 1000. Ja, genau, dann sogar um eine Größenordnung
vertan. Also zweimal ja, okay, Deutschland.
Dann, zweimal Deutschland. Wow.
Okay.
Das ist einfach. Wie oft ist das Saarland? Obwohl Saarland ist nur der Flächenvergleich immer, oder?
Ja, ja, genau.
Nie der Einwohnervergleich. Ja. Okay, also zweimal komplett Deutschland. Wow.
Ja. Und davon wiederum schätzt man das quasi in Deutschland auf der Basis von Studien, die eben dieses Leitsymptom, das Postexertionalmalese berücksichtigen, dass etwa 140 bis 310.000 Menschen in Deutschland diese Diagnose haben.
Krass, sehr scheiße.
Ja.
Das ist heftig.
Genau, und das hast du auch gesagt, irgendwie jetzt hat man irgendwie davon gehört und tatsächlich ist es so, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Anzahl der Diagnosen in den letzten Jahren zugenommen hat. Auch das kann natürlich verschiedene Faktoren haben. Es gibt eine bessere Diagnostik und ein besseres Bewusstsein, wie immer. Aber auch, dass Umwelt- und Lebensfaktoren wie zunehmender Stress, Umweltverschmutzung, ungesunde Lebensgewohnheiten das Risiko dafür auch erhöhen können. Und auch, dass eben das Post-Covid-19-Syndrom oder eben Long-Covid dazu führen kann, dass Menschen Symptome entwickeln, die den Diagnosekriterien dafür entsprechen. Genau.
Mhm.
Weil natürlich spannend ist, Ursache und Entstehung, dass tatsächlich als ein Auslöser gilt, ist eine Infektion, die vorhergegangen ist.
Ja.
Und tatsächlich eine Virusinfektion. Eine, die sehr häufig passiert, ist das sogenannte Epstein-Barr-Virus oder aber auch.
Habe ich schon mal gehört.
Oder aber auch pfeifferisches Drüsenfieber genannt. Oder,
ist es dasselbe?
Oder halt im.
Ah, das wusste ich nicht.
Im Amerikanischen oder Englischen nennt man das auch gerne Mono.
Mono?
Mono. Genau, das ist das Epstein-Barr-Virus. Das hat mit. Okay. Damit zu tun. Dann gibt es auch noch das Coxiella burneti oder das Q-Fieber und oder auch der Ross River Virus. Und es wird vermutet eben, dass das Immunsystem dann einiger Menschen nach der Infektion überreagiert oder nicht vollständig zur Normalität zurückkehrt, was eben zu diesen anhaltenden Symptomen führen kann. Und jetzt natürlich mit Long-Covid wird eben auch untersucht, inwieweit hat eben das Covid-19-Virus da einen Einfluss darauf.
Ja.
Was auch
ja, krass.
Genau, was auch sein könnte oder was untersucht wird, ist eine genetische Prädisposition. Mhm. Da gibt es tatsächlich Studien, die gezeigt haben, zumindest mal, dass ME/CFS in einigen Familien gehäuft auftritt, was auf eine erbliche Komponente hindeuten könnte. Mhm. Das heißt, eine genetische... Also
dass man empfindlicher ist oder genau. empfänglicher für dieses...
Mhm. Also für quasi diese, eine Anfälligkeit für bestimmte Umweltfaktoren oder für bestimmte Infektionen, ne, dass die Krankheit auslösen. Aber natürlich ist ja auch so, muss man natürlich immer ein bisschen gucken, dass gerade dieses pfeifrische Drüsenfieber oder eben auch Corona, Covid, das sind ja durchaus auch höchst ansteckende Infektionserkrankungen. Und dass man, wenn man natürlich in einem Familienverband zum Beispiel zusammenlebt oder sich häufiger sieht, dass die Wahrscheinlichkeit auch, dass man sich da zum Beispiel ansteckt, ja auch recht hoch ist. Und wenn man dann noch eine ähnliche genetische Prädisposition hat, damit umzugehen, kann es durchaus passieren, dass es da eine Häufung in der Familie, genau. Mhm. Eine Sache kann eben noch sein, dass generell vielleicht sie nennen es abnormale oder eben nicht ganz normal ablaufende Immunantwort gibt, dass eben das Immunsystem etwas anders funktioniert und deshalb Menschen oder Patientinnen Anzeichen einer chronischen, niedriggradigen Entzündung oder eine anhaltende Aktivierung bestimmter Immunzellen zeigen. Und das könnte eben eine Reaktion sein, wiederum das Immunsystem auf diese anhaltende Infektion. Dadurch ist quasi der Körper die ganze Zeit am Rödeln und am Machen und deshalb natürlich auch generell erschöpfter. Genau. Ja. Und es gibt natürlich auch noch eine Hypothese, hat das was mit dem Energiestoffwechsel zu tun? Werden da bestimmte Probleme bei der Umwandlung von Nährstoffen in Energie, die nicht ganz so richtig funktionieren? Das könnte es eventuell sein. Dann gibt es Untersuchungen, ob es zum Beispiel physische oder emotionale Traumata geben könnte. Zum Beispiel nach auch Operationen, nach einem Unfall, nach einer erheblichen emotionalen Belastung, dass das Immunsystem dann andere Körpersysteme stabilisiert, die zur Entwicklung dieser Erkrankung beitragen können. Ja, und Umweltfaktoren hatten wir schon, also um Stress oder vielleicht eine chemische Exposition, wer weiß, was so in den Nahrungsmitteln manchmal drin ist. So wie gut es tut uns das mit dem ganzen Plastik eigentlich. Ich erinnere nur daran, Fun Fact, warum kann man den Einfluss von Mikroplastik im menschlichen Gehirn nicht untersuchen?
Weil man nicht rankommt, keine Ahnung.
Nee, weil es keine Kontrollgruppe gibt. Das ist das Problem.
Ja, ist ein bisschen wie dieses Experiment, was wir mit unserem Planeten machen. Ja, wir haben halt nur einen Planeten, wir können wirklich nur das Experiment fahren, wir fahren das umwelttechnisch an die Wand.
Wir machen alle mit.
Machen alle, das ist auch keine Anstrengung, das ist richtig Citizen Science.
Naja.
Ja, okay, es gibt keine Kontrollgruppe, ja klar.
Ja.
Natürlich, weil alle irgendwie betroffen sind.
Mhm. Ja.
Auch ein sehr schwieriger und tatsächlich trauriger Gedanke.
Ja, total. Aber so ist es leider, ne?
Ja.
Ja, genau. Das ist mal zur Idee der Entstehung. Und was ich hier an der Stelle einbringen möchte, dass mir sehr anonym, geschrieben hat und gesagt hat, hey, ich finde das Thema sehr, sehr spannend.
Mhm.
Ich habe das auch.
Ach, krass.
Und ich finde das total toll, dass zum einen Binsen diese Frage gestellt hat.
Yeah.
Und hat sich gewünscht, ob wir da nicht auch noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen können, dass es nämlich Unterschiede macht, beziehungsweise dass die Symptomatiken und die Problematiken auf verschiedenen Ebenen sich eben zeigen. Es sind nämlich nicht nur die körperlichen Symptome, sondern auch, was macht das denn eigentlich kognitiv und was sind eben die emotionalen Symptome. Und ich glaube, das fand ich noch mal ganz schön und ich habe ja schon einige Dinge genannt, aber wollte da dann eben auch gerne nochmal genauer darauf eingehen, weil sich an dieser Stelle ja zeigt, dass es eben mehr ist, als man ist nur müde oder erschöpft.
Ich glaube, es wird dann von vielen Leuten auch aber genau als das gesehen und damit halt auch irgendwie einfach falsch interpretiert oder ja, dann auch nicht sehr ernst genommen.
Ja, das ist, wie man dann zu Depressiven sagt, ach komm, du musst nur mal den Arsch hochkriegen. Auch da zu sagen, ja, dann schlaf halt noch mal. Ja, da musst du halt jetzt durch, ne, streng dich an.
Ist nur eine Phase, wie bei allem so ist. Es ist nur eine Phase.
Genau. Und ja, ne, wir hatten diese körperlichen Symptome der extremen Müdigkeit und ich glaube, alle Menschen, die wirklich mal ein paar Tage am Stück schlecht geschlafen haben. Menschen, die frisch Eltern sind und Schreibaby haben oder so. Also diese Müdigkeit und diese wirklich abgrundtiefe Erschöpfung oder Menschen, die vielleicht einen Burnout erfahren haben oder wirklich emotional viel getrauert haben, ne, und einfach dann schlecht geschlafen. Also ich glaube, viele von uns kennen so eine wirkliche Erschöpfung, wo man so merkt, es geht gerade gar nicht mehr. Und das dann nochmal irgendwie in schlimmer. So stelle ich mir das zumindest vor.
Vor allem, wie du sagst, so langanhaltend, also dieses über 6 Monate und auch bei allen Sachen, die du jetzt genannt hast, kannst du halt irgendwie einen vermeintlichen Grund oder Auslöser, der dann überwunden werden kann, feststellen. Und bei dem kannst du es halt nicht, da hast du halt klar, du hast diese Virusinfektion, die du ja aber auch überstehst und dann ist halt so die Sache, das ist ja vorbei. Aber dieses Symptom oder diese Symptomatik oder die Folgen oder das Gefühl hält halt weiter an.
Naja, vor allem so, bis du das überhaupt mal gehört hast und dann, bis das diagnostiziert ist, ne? Weil du hast ja nur das Gefühl, ja, ich war krank. Ja, okay, das kann ein bisschen länger dauern, aber irgendwie so richtig wird es gerade nicht besser. Bin ich jetzt eigentlich immer noch krank? Plus dein Immunsystem ist geschwächt. Das heißt, du ziehst wahrscheinlich auch weiterhin einfach alles an. Du bist ständig irgendwie wieder noch ein bisschen krank. Dann hast du das Gefühl, okay, es bringt jetzt ja auch nichts, auf dem Sofa zu sitzen oder im Bett zu liegen. Ich gehe jetzt raus und mach was. Dann haut dich das immer wieder komplett um. Und wie gesagt, es geht ja auch damit Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen einher, Schlafstörungen. Ne? Du kannst dann nachts nicht richtig einschlafen. Du wachst ständig auf. Dann hast du natürlich Kopfschmerzen davon. Du hast irgendwie Halsschmerzen, geschwollene Lymphknoten. Und bei mir ist das zum Beispiel auch so, abgesehen davon, dass ich das jetzt nicht habe, aber dass zum Beispiel Stress und Müdigkeit und Erschöpfung sich bei mir meist als allererstes zum Beispiel durch Halsschmerzen zeigt. Dass ich da merke, so okay, war jetzt wieder ein bisschen viel. Und das Problem ist ja aber, ich kann mich dann ja wirklich mal 2 Tage hinlegen und sage, okay, ich gehe jetzt mal wirklich früh ins Bett. Ich ruhe mich jetzt mal aus und dann wird das besser, ne? Ich reduziere den Stress mal. Aber das ist eben genau das Schlimme, dass dir Ausruhen überhaupt nicht hilft. Und ich möchte nochmal drauf eingehen, da wäre es mit den kognitiven Symptomen gesagt, dass man dann Konzentrationsschwierigkeiten hat oder diesen Brain Fog. Aber das führt ja auch weiter, dass wenn du eben nie erholt bist, dann setzt dir das nächste ein, da hast du Gedächtnisprobleme. Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr ganz so gut. Du kannst dich kaum an Details oder kurze Informationen erinnern. Ne? Du fühlst dich so wie so ein Sieb, durch das alles durchfließt. Verlangsamtes Denken kann dazu gehören, dass man einfach wirklich Informationen erschwert findet, dass man Worte erschwert findet und dass das mitunter ja bis zu einer wirklichen Desorientierung oder einer leichten Verwirrung führen kann in ganz, ganz schweren Fällen, wo man wirklich einfach den Alltag nicht mehr bewältigen kann, weil man wirklich keine klaren Absichten im Kopf mehr formulieren kann. Also wie gesagt, wer so ein bisschen Schlafmangel mal kennt, weiß, wie schwer es einem fällt, sich zu konzentrieren und einfach Dinge zu tun, die ganz einfach sind.
Ich kenne, also während meines Studiums habe ich in einem Berliner Club gearbeitet. Wenn ich da so nach so einer Clubschicht und ich habe da keinen Alkohol beigetrunken, dann aber morgens irgendwie nach so einer Nacht irgendwie, keine Ahnung, um 7 Uhr morgens oder um 7:30 Uhr morgens dann irgendwie ins Bett gehe, weil ich einfach die ganze Nacht irgendwie gearbeitet habe. Und dann irgendwann am Sonntagmorgen, am Sonntagmittag dann irgendwann aufwache, dann ist es auch immer so, dass ich einfach eigentlich nur noch, also gerade im Sommer, wenn es schon dann so hell ist und du dann so eh so schlecht pennst, weil du halt einfach auch, also weil der Körper schon so auf Helligkeit eingestellt ist, dass ich dann sonntags wirklich einfach auch wirklich nur noch mechanisch funktioniert habe. Ich habe dann sowas gemacht wie, keine Ahnung, die Bude geputzt oder Sachen weggebracht oder also irgendwie was, wo ich sage, ich hab was Haptisches. Irgendwas, wo die Uni machen oder sowas damals, war, kannst du knicken. also kognitive Arbeiten waren überhaupt nicht möglich. Ja. Also wirklich nicht. Ging einfach nicht.
Ja. Und sich dann das vorzustellen, ne, über 6 Monate mindestens sowas zu haben, das ist schon wirklich krass. Ja, und deswegen, länger. Genau, und länger. Deswegen dann mindestens 6 Monate. Und ich glaube jetzt, das, was man dann eben nicht vernachlässigen darf, ich finde, das alles ist ja auch schon krass und schlimm genug. Und ich fand es gut, dass die Person das gesagt hat. Emotional, was das für dich als Person bedeutet, wenn du alleine bist, wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn du dann eventuell schon, ne, Elternteil bist und eine Familie hast, einfach diese, das hat ganz oft, es dazu das passieren kann, dass Menschen eine Depression oder vielleicht sogar eine Angststörung entwickeln, Angstzustände entwickeln, weil dann natürlich ja auch eine wahnsinnige Hoffnungslosigkeit mitunter drin liegt, ne, und eine Frustration. Ja. Zum einen der Weg, bis das diagnostiziert ist, bis du weißt, ich stelle mich jetzt nicht an. Das ist wirklich wahr. Ne? Ich bin jetzt nicht einfach nur nicht ausgeschlafen, ich habe jetzt einfach nur nicht gut gegessen, ich, oder diese Vorwürfe, die man ja an sich selbst hat und merkt so, ich funktioniere auf einmal nicht mehr. Das, was ich von mir kenne, was ich an Fitness habe, was ich an Leistung abrufen kann, wie ich Gesprächen folgen kann, das funktioniert gerade nicht mehr. Und bis man dann, glaube ich, versteht, dass das jetzt leider nichts ist, was man aktiv beeinflussen kann, dass es gerade nichts ist, was man tun kann, um sich irgendwie zu erholen so richtig, das ist, ich glaube, sehr, sehr schwierig. Und dann das, was wir auch schon hatten, diese soziale Isolation, die ja mit Pächtern da einfach dazu führen kann, dass so eine Abwärtsspirale einfach weitergeht. Und da muss man ganz klar sagen, möchte ich nochmal appellieren, wenn ihr im Freundeskreis Menschen habt, die Long-Covid haben, die dieses Chronic Fatigue-Syndrom, ME haben, seid den Leuten nicht böse und seid irgendwie immer wieder dran und versucht dann einfach in der Zeit eine andere Art von Freundschaft zu etablieren. Ich glaube, da müssen dann beide Seiten auch so ein bisschen schauen, okay, so wie wir das gewohnt sind, wie wir miteinander irgendwie interagieren oder interagiert haben, das, worauf wir uns irgendwie verlassen konnten beieinander, das wird so nicht mehr funktionieren. Und dann ganz klar zu gucken, okay, was geht denn eigentlich? Sich irgendwie trotzdem zu melden, zu sagen, hey, nichts von dem hat gerade eine Dringlichkeit. Und zum Beispiel dann lange Sprachnachrichten zu schicken, das war jetzt wiederum der Verweis auf unsere heimliche erste Aufnahme, als ich Benson frage, ob er eigentlich Sprachnachrichten gerne mag. Aber ich glaube, das können dann total gute Instrumente sein, zu sagen, hey, ich schicke jemandem eine Sprachnachricht oder eine Nachricht, komplett ohne Erwartungsdruck, dass da jetzt schnell eine Antwort kommt, sondern einfach nur, um jemanden trotzdem teilhaben zu lassen und immer wieder einzuladen. Hey, wenn du die Kraft dazu gerade hast, dann melde dich, um einfach diesen sozialen Stress und diese Erwartungen, die aus ja anderen Beziehungen kommt, ich glaube, da zu versuchen, den Druck und den Stress rauszunehmen, das kann, glaube ich, schon.
Die soziale Angst, dann, also wie du vorhin sagtest, dieser Verlust der sozialen Teilhabe irgendwie.
Naja, genau, ne? Und die Verlust der Arbeitsfähigkeit oder in der Schule Leistungen zu erbringen, dass man weniger soziale Interaktion hat, dass man da vielleicht auch ein Stück weit sich ja auch schlecht fühlt, weil man weiß, dass man in der Zeit andere Familienmitglieder ja mehr belastet, weil sie dann halt einfach mehr leisten müssen. Oder auch die Partnerschaften eventuell ja unter diesen ständigen Herausforderungen ja auch sehr, sehr belastet sind, ne, weil eben eine Person den Takt angibt, so oder so, ne, und man dann halt vielleicht weniger Dinge einfach auch gemeinsam machen kann. Und jetzt ist so eine Frage, was kann man denn überhaupt machen? Gibt es schöne Dinge, die man tun kann? Natürlich, es gibt den Versuch der medikamentösen Behandlung. Das wiederum ist leider eher ein Lindern von Symptomen. Ne? Das heißt, es gibt keine Heilung. Es gibt jetzt kein Zaubermittel, das man nehmen kann. Sondern es ist dann meistens so ein Cocktail aus Schmerzmitteln, Schlafmitteln, Antidepressiva eventuell oder weitere Medikamente eben zur Behandlung von spezifischen Symptomen. Und ich glaube, auch ganz wichtig sind dann wiederum die nicht medikamentösen Therapieansätze, die es gibt. Eins ist die der Ansatz des Aktivitätsmanagements und des Pacings, also dass man versucht, eine gute Balance zwischen Aktivität und Ruhe herauszufinden, um eben diese Überanstrengung und das PEM zu vermeiden, dass Patientinnen lernen dann, die Aktivitäten zu planen und zu dosieren, um dann lediglich eben die Verschlechterung der Symptome zu verhindern. Weiterhin kognitive Verhaltenstherapie kann helfen, einfach Bewältigungsstrategien dafür zu haben und die emotionalen Auswirkungen der Erkrankung dann abzumindern. Also zu sagen, okay, wie kann ich das, was ich jetzt gerade nicht ändern kann, zumindest akzeptieren und wie kann ich damit einen Umgang finden, dass die Krankheit nicht nur mit mir umgeht, sondern ich auch mit der Krankheit umgehen kann. Und Studien haben gezeigt, dass das in einigen Fällen zumindest mal eine kurzfristige Verbesserung der Symptome bewirken kann, weil einfach vielleicht der Stress rausgeht, die Schuldgefühle und all diese Dinge, ne, die da sind. Dann gibt es die Graded Exercise Therapy, dass man dann vorsichtig, schrittweise körperliche Aktivität unter ärztlicher Aufsicht wieder erhöht. Ist ein bisschen umstritten, weil man natürlich sich auch überanstrengen kann und deshalb das wirklich nur unter Überwachung von Fachleuten machen soll. Also Stück für Stück sich wieder quasi versuchen, ein bisschen ein Grundstock an Aktivitätsniveau-Toleranz zu erarbeiten. Bei der Ernährung ein bisschen zu schauen, dass man wirklich aus den Körper mit allem versorgt, was er braucht, dass er ständig ausreichend hydriert ist, dass er die Elektrolyte hat und dass er trotzdem ein bisschen bewegt wird. Sich natürlich weitere psychologische Hilfe zu suchen oder auch Selbsthilfegruppen und Unterstützung, einfach den Austausch mit anderen Betroffenen zu organisieren sich und da einfach zu merken, okay, ich bin jetzt mit nicht alleine, was machen eigentlich andere, was funktioniert hier ganz gut. Und ich glaube, was auch immer gut ist, von Anfang an dazu zu nehmen, ist auch genau dieses Gesprächs- und Hilfesystem auch für Partner oder PartnerInnen und Kinder vielleicht mit aufzubauen, ne? Dass die einfach auch in der Unterstützung da oder die Bewältigung, dass das mit unterstützt wird. Und ich glaube, das ist genau ganz, ganz wichtig.
Also seid für die Menschen da.
Genau, auf jeden Fall. Und da wirklich, ja, ich glaube, da muss jeder leider so einen individuellen Weg finden. Und vielleicht hilft dir auch diese Folge dabei, die Aufmerksamkeit dafür ein bisschen zu erhöhen und zu sagen, Mensch, das gibt es. Das kann irgendwie nach auch Erkrankungen, kann aber auch einfach so auftreten. Wenn ihr das Gefühl habt, ach Mensch, da kenne ich hier jemanden, auf den trifft es zu, vielleicht trifft es auf mich zu, sprecht die Person drauf an, sprecht eure Ärztinnen drauf an. Und wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, das sind Menschen, die aufgrund von, es kann ja auch anderen chronischen Erkrankungen sein, die müssen mir öfter absagen, die sind vielleicht dann nicht mehr so in derselben Qualität da oder ne, haben nicht mehr die gleiche Energie für die Freundschaft und die Beziehung. Auch wenn es manchmal schwer ist und auch wenn man da selbst vielleicht enttäuscht ist und frustriert, bleibt dran. Weil ich glaube, das Allerschlimmste, was man halt machen kann, ist dann sich irgendwie aus den Beziehungen zurückziehen, sondern besprecht einfach, wie ihr eure Freundschaft oder eure Partnerschaft dann in Zukunft gestalten wollt, damit ihr damit gut umgehen könnt.
Genau, ja. Was geht und einfach welche Kapazitäten sind da und was kann man machen und manchmal sind es auch einfach kleine Dinge.
Ja. Immer die Frage, wie kann ich dich heute supporten?
Genau.
Was kann ich tun?
Wie kann ich heute deinen Tag saven?
Genau, wie kann ich deinen Tag saven?
Vielen Dank, Franziska.
Ja, gerne.
Das war umfangreich, das war sehr interessant. Und es ist krass, dass es halt so viele Menschen sind und es dann tatsächlich trotzdem noch nicht bekannt ist, was es eigentlich alles auslöst und dass da noch wirklich viel Forschung ist. Und ich glaube auch, wenn da sich Leute melden bei Ärztinnen und Ärzten und medizinischem Fachpersonal, dass dann wahrscheinlich auch nochmal einfach die Aufmerksamkeit hoch ist, dass da auch weiter dran geforscht wird, weil es wird nur an populären Krankheiten geforscht irgendwie, nicht an das, was nur 3 Leute haben. Und es ist ja wirklich nachgewiesen oder es entsteht auf jeden Fall der Eindruck, dass die Zahlen steigen. Oder ja, vielleicht wird es einfach nur mehr diagnostiziert, vielleicht sind es auch noch Covid-Nachwirkungen, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall da und das ist ein Problem. Ja. Ich bin übrigens trotzdem doch der Meinung, dass es nur 16 Millionen sind und nicht 160.
Also meine, ich muss doch 8 Milliarden durch 0,02 rechnen, oder?
Na, wenn dann mal 0,02.
Meine ich ja, mal 0,02. Ja, das sind dann 160 Millionen.
Okay, dann.
Tja, ich zeig's dir. Kannst du schauen.
Ja, es sind doch alles Nullen.
So Taschenrechner.
Alles Nullen.
So Taschenrechner sagt's. Genau.
Alles Nullen. Ja.
An der Stelle wollen wir damit abschließen und
Moment. Halt, nee, stimmt nicht. 0,02 wären 2%.
Ja, also muss ich 0,02. 002?
0,002, wenn du 0,2% haben willst.
Dann sind es 16 Millionen.
Ja, dann sind es nur 16.
Na, dann hast du doch recht.
Weil,
perfekt.
Weil 1 wären ja 100%. Ha. Ha. Oh Gott, das hat mich jetzt fertig gemacht. Also nicht die Tatsache, dass ich mich verrechnet habe, sondern einfach wirklich
ja, stimmt.
Dieser Denkfehler, okay.
Ja.
Also doch viermal Berlin statt zweimal Deutschland. Immer noch zu viele.
Immer noch zu viele.
Immer noch viel zu viele. Ja. Ich wollte jetzt nicht kleiner machen, aber immer noch viel zu viele. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich nehme mit, dass man für Leute da sein muss, dass man die unterstützen muss und dass es halt mehr ist als schlaf dich mal aus und ich glaube, das war mir tatsächlich vorher auch schon bewusst und aber vor allen Dingen, dass es halt wirklich so, also erstmal, dass es das schon so lange gibt und zweitens, dass es wirklich so unerforscht ist. Also was heißt unerforscht, aber halt wirklich man einfach noch nicht so nah dran ist.
Genau.
Weder an Ursache und wenn du die Ursache kennst, dann auch nicht an möglicher Therapie.
Naja, das ist ja
Therapie.
Naja, ich meine Dinge, glaube ich, wo das Immunsystem involviert ist, ist ja wie bei Autoimmunerkrankungen, da ist noch schwer.
Ja, das stimmt. Das Spiel ist auch verrückt.
Genau, ja, genau. Und das kann man einfach nicht so gut beeinflussen. Noch nicht.
Ja, gut. Ja, vielen Dank dafür. Du verrätst mir vielleicht am Ende noch, ob ich die Person kenne, die dich da angeschrieben hat.
Weiß ich nicht. Ist ja anonym.
Stimmt, ist ja anonym. Okay, dann, es ist schwierig, von so einem Thema zum Funfact zu kommen.
Erleichterung ist das gar nicht schlecht.
Ja, vielleicht zur Erleichterung, genau. Es ist tatsächlich auch was Positives, was da passiert.
Ach, wie schön.
Bei diesem Funfact. Und zwar wollte ich wissen, ob du schon mal jemals von The Great Bubble Barrier gehört hast.
The Great Bubble Barrier.
The Great Bubble Barrier, ja. Die große Blasenbarriere.
Die große Blasenbarriere. Also ich kenne nur The Bubble und damit wurde damals immer Tel Aviv bezeichnet.
weil es so anders ist in diesem Land.
Nee, tatsächlich ging es darum, weil lange Zeit, ich meine, das hat sich mittlerweile ja geändert, aus dem Gazastreifen, aus den umliegenden Ländern, aus Syrien, den Golanhöhen, Libanon, keine der Parteien Raketen hatte, die bis nach Tel Aviv geflogen sind. Und deswegen war das immer ein relativ safer Bereich.
Sicher Ort. Okay, deswegen die Bubble. Okay, alles klar.
Verstehe. In der man eben dann die Konflikte nicht mitbekommt. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Okay, The Great Bubble Barrier.
The Great Bubble Barrier.
Ist das ein soziales Phänomen? Das klingt so ein bisschen so.
Nee.
Hat es was mit Blasen zu tun? Also wirklich ein...
Ja. Wirklich mit Blubberblasen.
Ich weiß nicht, ist es diese feine Membran draußen, die manchmal kaputt geht und manchmal nicht? Das ist also diese Blasenmembran, der immer so eine Haut und innen drin ist ja Luft.
Was?
Nein.
Okay. Ach so, du meinst wirklich von so einer Blubberblase,
ja,
dass sie halt so ein... Ah, okay, verstehe. Nein, damit hat es nichts zu tun. Genau, es hat nichts damit zu tun. Also sagen wir so, es ist Bubble Barrier, aber es ist halt nicht... eine Bubble, es sind mehrere Bubbles. Es geht um mehrere Bubbles.
Mehrere Bubbles. Ist das irgendwas aus der Physik? Chemie?
Nö.
Nee. Okay. Nö. Ist es etwas, wo Blasen nicht drüber hinauskommen?
Du bist, also klar, das ist das Grundprinzip einer Barrier, aber die Barriere ist nicht für die Blasen. Es ist ja the Great Bubble Barrier.
Naja, das heißt, man kann quasi mit ganz vielen Blasen eine unüberwindbare Barriere für irgendwas erstellen?
Ja.
Okay. Jetzt noch die Frage, wofür oder für generell?
Wofür? Genau. Nee, die Bubble Barrier hat ja einen Zweck.
Nee, genau.
Die soll was
abhalten.
Die soll was aufhalten. Abhalten, ja, genau.
Wie groß ist denn das? Ist das was Großes oder passiert das eher im Klein-Klein?
Nee, schon größer.
Schon größer.
Passiert im großen Stil.
Im großen Stil. Mit mehreren Blasen sind involviert.
Ja.
Ewig viele. Ist das irgendwas im Ozean?
Du bist nah dran, hat was mit dem Ozean zu tun, es ist aber nicht im Ozean. Also es ist nicht im Ozean, so rum.
Ja, aber sind das so diese ganzen Schaumblasen, die manchmal am Strand angespült werden?
Mhm.
Nee. Oh nee, ich glaube, du musst es mir sagen, bevor sich alle langweilen, okay. Während ich mich zu Tode rate.
Du hast vorhin schon gesagt, warum kann man nicht untersuchen, also warum kann man nicht hier das Plastik im Gehirn von Menschen untersuchen, weil
keine
Kontrollgruppe gibt, weil wir alle wahrscheinlich irgendwie Plastik in uns tragen. Das Problem ist also Plastik.
Ja, ah ja.
So, wo finden wir Plastik ganz oft?
Auf der Mülldeponie, im Meer.
Ja, da sollte es vielleicht hin, aber genau, im Meer.
Ja.
Und zwar ist es so, dass ungefähr 8 Billionen, nee, Billion, also das ist Englisch, das heißt Billion,
Milliarden.
Bei denen dann Milliarden, Kilogramm Plastik den Ozean.
Ja.
Ja, also in den Ozean kommen pro Jahr.
Wow.
Ja. Also an estimated amount of 8 billion kilograms of plastic enters our oceans every year. Und 70% davon ist wahrscheinlich so, dass sie auf dem Meeresboden sinken, sodass man das halt auch irgendwie nicht mehr rausfiltern kann. Und dann versetzen die da und dann, naja, dann Mikroplastik, wie du es halt gesagt hast. So, dann haben sich Leute gesagt, okay, wo kommt das Plastik natürlich her? Natürlich von uns Menschen.
Ja.
Und vor allen Dingen ja da, wo viele Menschen wohnen, also zum Beispiel aus großen Städten. So, jetzt fällt dir eine Stadt ein, wo viele Menschen wohnen und wo es, sagen wir mal, einfach wäre, Plastik ins Wasser zu werfen?
London. New York. Tokio.
Ja, okay. Eine Stadt ist kleiner.
Was ist denn eine Großstadt?
Aber dafür mehr Wasser.
Mehr Wasser.
Ja.
So jede Stadt an?
Ja. Okay. Also es ist
Amsterdam. Ja. Okay, Amsterdam.
Amsterdam hat ja jetzt schon nochmal. Also gerechnet auf die Stadtgröße relativ viel Wasser.
Ja.
Auf jeden Fall haben sie gedacht, okay, wir sollten vielleicht. Wir wissen, dass da gerade auch irgendwie da leben Menschen, Touristen, weiß ich was alles, fliegt viel Plastik in die Grachten und die haben ja alle irgendwie Zugang zur Nordsee.
Ja.
Also wäre es ja cool, wenn wir das irgendwie rausfiltern würden. Wäre ja irgendwie cool, wenn das Plastik nicht mal in den Ozean bzw. die Nordsee und damit oder irgendwie in den Ozean reinkommen würde. Also haben sie sich ein junges, ja, Forscher oder Entwicklungsteam gedacht, wir müssten es irgendwie aufhalten und wir müssen da irgendeine Barriere bauen, damit das Plastik rausgefiltert wird.
Aha.
Und die haben sich gedacht, sie legen eine lange Röhre, einen langen Schlauch auf dem Boden dieses Kanals und die ist nach oben perforiert, da sind halt Löcher drin und dann pumpen sie da halt einfach Luft rein.
Aha.
Und somit entsteht halt, ist halt quasi so ein Rohr unten auf dem Boden des Kanals, was halt die ganze Zeit so Blubberblasen rausmacht. Und dann hast du halt so eine Wand aus Blubberblasen. Und
das treibt das Plastik nach oben?
Genau, das hat den Effekt, dass das Plastik, was auf diese Blubberblasenbarriere zu fließt, entweder an der Wasseroberfläche oder drunter, zum einen nach oben kommt und vor allen Dingen aber halt durch diese Blubberblasen immer wieder so ein Stück zurück geschubst wird und deswegen kann die da nicht rüber und die Barriere ist halt so, ist halt nicht gerade, sondern so ein bisschen schräg, sodass es halt so ein bisschen trotz der Fließgeschwindigkeit oder in eine Richtung gedrängt wird. Und da ist dann ein schwimmender Container, wo dann das Plastik gesammelt wird und der wird dann halt irgendwann abgeholt.
Ah, nicht schlecht. Clever.
Und dann kann das Ding bis zu, warte mal, was haben wir gesagt? Bis zu 80% des dort fließenden oder schwimmenden Plastiks, kommt wahrscheinlich auch auf die Größe an, rausfiltern.
Mann, das sind doch die gleichen Leute bestimmt, die Fischdoorbell gemacht haben.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und den Vorteil ist natürlich gerade gut, dass du Fischdoorbell sagst. Fische können dann natürlich einfach durchschwimmen, weil du ja theoretisch keine physische Barriere hast. Du brauchst keine Schleuse, Boote können einfach durch.
Schlau.
Also, Schifffahrt ist gewährleistet und es ist einfach nur a wall of bubbles.
Nicht schlecht.
Rated by pumping air through a tube of holes located at the bottom of the waterway.
Manchmal kann es so einfach sein.
Manchmal kann es so einfach sein. Und sie haben dann ein Pilotprojekt gestartet und mittlerweile gibt es wirklich mehrere. Also wenn man The Great Bubble Barrier mal googelt, findet man diverse Bilder und da gibt es halt wirklich, ich glaube, mittlerweile mehrere, wo man sehen kann. Ja, das ist da.
Nur wenn halt das Schiff da durchfährt, zieht es halt das ganze wartende Plastikeimer mit, oder?
Ja, natürlich, klar.
Aber immerhin 80%, schon mal besser als nichts.
Aber 80% ist es wohl.
Nicht schlecht. Ja,
genau.
Sehr cool.
Ja, das ist The Great Bubble Barrier.
Ja.
Ich habe hier so ein, ich habe es mir ja aufgeschrieben. Ich habe hier so ein Bild.
Ja.
So eine Grafik, die haue ich mal als, die haue ich mal hier als Folgenbild rein oder so als Kapitelbild. Ich hoffe, dass ich das hinkriege nachher. Und ja, wer dann einfach mitraten will, der darf dann halt nicht raufgucken. Hätte ich am Anfang sagen sollen. Ist egal.
Ja, aber nicht schlecht.
Aber da ist es dann nochmal ein bisschen beschrieben. Und, genau.
Ja, richtig cool.
The Great Bubble Barrier. Eine schöne Erfindung, eine simple Erfindung. Einfach mit Blubberblasen den Ozean reinhalten.
Toll. Und das ist so eine tolle Überleitung zu meiner Frage. Du hast ja keine Ahnung.
Ich habe wirklich keine Ahnung.
Und zwar ist meine nächste Frage, das hat mit Wasser zu tun. Und zwar gibt es ja, ich habe das mal Leuten hören, aber dass man ja sagt, ich sage jetzt einfach so, dass man das sagt oder dass das...
Es stellt sich einfach wilde Thesen auf und ich muss dann sagen...
Aber du kannst ja mal sagen, ob du das schon mal gehört hast auch, aber dass ja Frischwasserknappheit ja schon ein Problem sein kann.
Ein Ding wird.
Und dass man darum vielleicht noch Kriege führen wird.
Ja.
Und ich möchte jetzt...
The War on Water.
Und ich möchte das gerne einmal, etwas ausgeführt haben. Was bedeutet das eigentlich? Wie ist denn so die aktuelle Situation? Und warum wird es knapp? Und was tut man eventuell schon heute dagegen?
Warum ist es sinnvoll, Wasser zu sparen? Und wie gefährlich wird Wasserknappheit?
Genau. Und wann vor allem? Okay.
Wann haben wir noch? Wann ist Flasche leer?
Muss mal gucken, ja. Muss man jetzt schon in diese ganzen, welches schreckliche Unternehmen hat auch nochmal Wasserreservoirs aufgekauft, um dann Wasser in Flaschen zu verkaufen?
Ich glaube, unser Lieblingsunternehmen Nestle.
Ja, ich glaube, das waren Nestle? Die wohl, nicht wahr? Ja,
schon, oder?
Ja, Assis.
Aber ich glaube, Coca-Cola hat das auch mal irgendwo gemacht.
Ja, mit Sicherheit.
Um dann nämlich seine eigenen Produkte zu verkaufen.
Ja.
Und da ging es dann nicht um Wasser, sondern um Coca-Cola. Um
Zuckerwasser.
Ja. Zuckerwasser, richtig.
Ja.
Okay.
Sehr gut.
Gut, vielen herzlichen Dank dann für diese neue Frage. Ich finde sie wirklich spannend. Ich hoffe, dass ich sie adäquat beantworten kann. Ich hoffe, es wird nicht zu sehr dystopisch. Da gibt es bestimmt genug Bücher drüber, die dieses Szenario als der Grund benutzen. Wenn ihr da draußen irgendwie damit was zu tun habt, wenn ihr irgendwie zur Wasserknappheit oder zu alternativen Versorgung oder zum Wassersparen forscht oder sonst irgendwas, meldet euch doch bei mir. Dann könnt ihr mir eine Mail schreiben unter benzin@diebunddoof.de oder ihr erreicht mich auf Twitter unter dem Handle @diebunddoof oder auf Mastodon @diebunddoof @trüdelcafé. Wenn ihr Franzi für diese Frage oder für diese Antwort danken wollt, erreicht ihr sie unter franzi@diebunddoof.de oder auch auf Instagram, auch wenn da nicht mehr so viel gepostet wird.
Aber ich habe damit jemandem geschrieben auf Instagram. Ich sag's euch.
Siehste? Das ist doch mega.
Ja.
Dafür ist dieses Instagram also vielleicht doch noch gut.
Hab die Person übrigens auch gefragt, ob sie weiß, was wir als nächstes machen wollen ab Folge 100. Sie hat gesagt, leider nicht, sonst hätte sie schon geschrieben. Aber die Books in Bier Variante, Bücher und Bier, findet sie, glaube ich, etwas sehr herausfordernd und schwierig, das zu schaffen.
Herausfordernd und schwierig?
Oh. Na, dass wir das schaffen, alle zwei Wochen ein Buch gelesen zu haben, also. Und ich musste der Person leider beipflichten.
Achso, ich dachte, ein Bier zu trinken.
Nee, das schaffen wir wohl, aber.
Noch verschiedene Biere zu finden.
Aber ob wir jetzt beide schaffen, innerhalb von zwei Wochen.
Ich meine, man kann ja auch sagen, vielleicht stellt man ja auch nur Bücher vor, wo man sagt, okay, das finde ich spannend, davon habe ich gehört. Und ich meine, davon, also mein Pile of Shame ist riesig. Und ich weiß es gut informierten Quellen, dass deiner heute auch gewachsen ist.
Du meinst, ob das ganze zweireihige Regalbrett hier hinter mir, mein kompletter...
Ja, oder die 7 Bücher, die du mir vorhin bei unserer ersten Aufnahme gezeigt hast.
Ich hatte Geburtstag, das war an mich selbst.
Ist ja okay. Gönn dir. Mach. Ich habe ja nur gesagt, dein Stapel ungelesener Bücher ist auf jeden Fall nicht kleiner geworden.
Nö.
Ich habe jetzt auch ein Buch jetzt gekauft, da geht es wieder darum, dass jemand in einer Buchhandlung lebt. Und ich finde, mittlerweile ich habe ja so 3 Schränke,
ja,
die voll mit Büchern, und alle ungelesenen Bücher sind ja nicht in den Schränken, sondern liegen ja irgendwo rum. Und ich fühle mich halt wirklich, als würde ich in der Buchhandlung mittlerweile schlafen. Was zum einen cool ist, aber zum anderen noch irgendwie, ach, weiß ich.
Pressure is on.
So, wir sind raus.
Ciao, Kakao.
Wir müssen jetzt noch gucken, dass wir jetzt noch gleichzeitig auf den Stopp-Button drücken.
Ja.
Aber das kriegen wir hin. Und wie gesagt, wir hoffen, dass das hier einfach alles was wird und wir das irgendwie hinkriegen.
Genau. Wenn nicht, werdet ihr es auch merken. Tschüss.
Tschüss.